Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der 8. Mai markiert als das offizielle Kriegsende in Europa einen Einschnitt. Die Wochen und Tage davor waren allerdings noch dramatischer, als es die Zeit vorher ohnehin schon war. Und natürlich hörte mit der Kapitulation Deutschlands das Elend der europäischen Bevölkerung nicht auf. Immer noch gab es Zwangsarbeit, Menschen waren auf der Flucht oder wurden vertrieben. Alleine die Zahl der Displaced Persons bezifferte sich auf 6,5 Millionen Traumatisierte überall. Auch für den Journalisten und ehemaligen WDR-Intendanten Friedrich Nowotny war das Jahr 1945 dramatisch. Mit ihm habe ich über die letzten Tage im Mai 1945 gesprochen. Das war kurz vor seinem 16. Geburtstag. Zusammen mit seinem Vater war er im Volkssturmeinsatz an der Ostfront. Im April kam der Vater um. Ich habe Friedrich Nowotny gefragt, welche Erinnerung er an die letzten Kriegstage vor 75 Jahren hat.
Mein Vater ist Mitte April gefallen, ja. Wir waren zusammen in dieser Volkssturmeinheit von Januar. Da begann ja der Großangriff der sowjetischen Armee aus dem Weichselbogen. Am 12. Januar fing der große Schlag an. Und unsere Volkssturmeinheit wurde so im letzten Drittel von Januar gegründet.
Sie kommen ja, Sie sind aufgewachsen in Hindenburg, Sabje, und Sie wussten ja, dass die Rote Armee auf dem Vormarsch ist. Wie haben Sie das überhaupt erlebt, diese Zeit? Also das muss ja auch mit großen Ängsten, Unsicherheiten einhergegangen sein.
Ich war ja im Jungvolk und wir wurden dauernd auf Krieg trainiert. Ich wusste, wie man ein Gewehr auseinandernimmt und wieder zusammenbaut, eine Pistole. Und ich hatte Schießabzeichen jeder Art. Ich war ein guter Schütze. Ich wusste, wie man eine Panzerfaust auseinandernimmt und zusammenbaut und bedient. Das haben wir alles gelernt. Es gab Wehrertüchtigungslager, die nur ein Ziel hatten. Vorbereitungen auf Krieg. Und nun war er da. Also seit dem 12. Januar in besonderer, uns betreffender Weise.
Wenn Sie das so erzählen, dann klingt das ein bisschen so, als ob man das auch gar nicht in Frage gestellt hätte. Also war die Situation so existenziell, dass man gar nicht drüber nachgedacht hat?
Man hat nicht darüber nachgedacht, weil man wusste, dass man seine Pflicht zu tun hatte, wie es damals hieß, für Führer, Volk und Vaterland. Das sagte man und das stand auch auf allen Todesanzeigen der Soldaten und es gab viele in dieser Zeit. Also wir waren bereit und vorbereitet, irgendetwas zu unternehmen, um die heranrückenden Sowjetarmeen zu stoppen.
Sie waren ja auch in der Hitlerjugend. Sie sind Offiziersanwärter gewesen. Der 8. Mai war ein Tag, an dem Sie sich, das haben Sie mehrfach in Interviews gesagt, auch besiegt gefühlt haben. Wann hat denn bei Ihnen das Nachdenken über den Nationalsozialismus, über diese Diktatur eingesetzt?
Na, wenn ich das recht bedenke, vielleicht in dem Augenblick, als ich in Braunau am Inn sah, wie eine weggesprengte Brücke, die von Braunau nach Simbach führte, von den Amerikanern durch eine Pontonbrücke ersetzt wurde. Innerhalb weniger Stunden hatten sie die gebaut und dann rollten die Panzer über diese Brücke. Und das war ein so mächtiger Eindruck, dass ich mich immer gefragt habe, mein Gott, hättest du dich denen entgegengestellt? Und ich habe im Stillen die Antwort Nein gegeben, denn ich hätte das gemacht, was ich ohnehin damals machte. Ich hätte die Beine in die Hand genommen.
Sie haben sich ja nach Braunau am Inn durchgeschlagen, nachdem auch, wie Sie eben erzählt haben, Ihr Vater umgekommen ist. Was war das für eine Zeit? Das war ja sicherlich auch für Sie nicht ganz klar, wie das weitergeht, ob Sie möglicherweise vielleicht auch in Kriegsgefangenschaft kommen. Wie haben Sie das empfunden?
Sie haben es ja erwähnt, ich war ja Offiziersbewerber des Heeres. Und mit meinem Vater am Ende unseres Volkssturmeinsatzes bei einem Ersatzbataillon. Und in diesem Ersatzbataillon wurden wir noch gedrillt wie in Friedenszeiten. Und es kam der Augenblick, an dem auch dieses Ersatzbataillon an die Front geworfen wurde. Und mein Vater und ich, wir wurden in die Schreibstube gerufen und da war der neue Kommandant dieses Ersatzbataillons, ein Oberleutnant, der mit glänzenden Augen sagte, Vater und Sohn, für den Führer an der Front, das ist doch was. Und mein Vater sagte, nein, es gibt den Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht oder aus dem Führerhauptquartier, was weiß ich. Die Offiziersbewerber mit bestandener Prüfung sind sofort in Marsch zu setzen. Und er zeigte diesen Befehl vor, die er in einer Frontzeitung, Sie beglauben es oder nicht, auf der Toilette der Kaserne gefunden hatte. Der Oberleutnant las sich dies durch, guckte ungläubig und sagte, und bestehen Sie darauf? Und mein Vater sagte, ja, ich bestehe darauf. Er wurde verladen, ich kriegte einen Marschbefehl nach Mährisch-Trübau. Dort war die Sammelstelle für uns Offiziersbewerber. Ich war der Einzige, der dort je ankam und habe mich dann durch das Protektorat Böhmen, also durch die heutige Tschechei, durchgeschlagen bis nach Passau.
Aber trotzdem noch mal nachgefragt, hatten Sie keine Angst, dass Sie in Kriegsgefangenschaft kommen?
Dass ich alles versuchte, um von der Ostfront wegzukommen, hatte einen Grund in der Tatsache, dass man wahnsinnige Ängste hatte, in sowjetische Gefangenschaft zu kommen. Und ich als 15-Jähriger war da nicht frei davon, sondern ich hatte wirklich die Hosen gestrichen voll und dazu, dass ich das Weite suchte. Und das ist mir gelungen.
Sie sind ja dann von den Amerikanern als Dolmetscher sozusagen angestellt worden. Die haben gemerkt, dass Sie ganz gut Englisch sprechen. Das war für Sie dann hilfreich. Sie haben später auch mehrfach in Interviews erwähnt, dass Sie Jobs gemacht hätten, auch weil Sie dort etwas zu essen bekommen hätten. Wie groß war eigentlich die Not?
Die Not war umfassend. Es gab ja nichts in den ersten Tagen und Wochen. Die Amerikaner stellten die Versorgung sicher, da Braunau am Inn in Österreich war und Österreich als Opfer deklariert worden war. Nicht als die Stadt, zum Beispiel Braunau am Inn, die ihren Sohn, er war ja in Braunau geboren, Adolf Hitler, mit Jubel begrüßt hatte, sondern das waren plötzlich Opfer der Nazi-Besetzung und die kriegten eher was zu essen als diejenigen im Rest Großdeutschen Reich. Das waren harte Zeiten.
Sie sind ja dann 1945 mit Ihrer Mutter und mit Ihrer Schwester, die Sie ja auch erstmal suchen mussten, nach Bielefeld gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach war für jemanden, der aus Oberschlesien kam. Also gerade in den Teilen Deutschlands, die vielleicht weiter westlich lagen, war doch gerade den Flüchtlingen gegenüber das Gefühl nicht besonders positiv. Wie haben Sie das erlebt?
Ich sage Ihnen, die Welt war unterwegs in diesen Monaten und Jahren. In Deutschland sind die sogenannten Displaced Persons auf dem Weg in ihre Heimat gewesen. Die Flüchtlinge aus dem Osten strebten heran und wurden hilfsweise untergebracht in Turnhallen, in Dorfsälen und ich weiß nicht wo. Hauptsache, sie kamen von der Straße weg. Das waren ungeheuer bewegte, unruhige Zeiten. Nein, wir wurden nicht mit Welcome in Western Germany begrüßt, sondern wir wurden voller Skepsis empfangen. Aber es blieb den Brüdern und Schwestern im Westen Deutschland nichts anderes übrig, als die aus Ostdeutschland herbeiströmenden Flüchtlinge zu empfangen. Es waren ja zum Teil jämmerliche Gestalten, die da ankamen. Wir hatten ja nichts mehr. Ich hatte einen Wäschebeutel, so nannte man das beim Militär. Das war mein ganzes Hab und Gut. Da drin waren ein paar Socken, ein paar Unterwäsche und was weiß ich, was man so im Alltag brauchte. Und damit kam ich in Bielefeld an. Das war nicht sehr lustig.
Sie haben später als Journalist auch mit hochrangigen Politikern zu tun gehabt. Es gibt ein legendäres Interview von Ihnen mit Willy Brandt. Willy Brandt hat sich
ja,
mit Ja und Nein. Willy Brandt hat sich sehr für die Annäherung mit der DDR engagiert, überhaupt für die Aussöhnung. Wie haben Sie diese Zeit erlebt als jemand, der den Krieg eben miterlebt hat?
Ich habe das als Zeitzeuge erlebt, mit wachem Interesse und im Grunde genommen mit identischem Interesse an dem, was Willy Brandt versucht hat. Denn mir war klar, die Teilung der Welt, die Teilung Europas, die Teilung Deutschlands würde nur überwunden werden können, wenn es gelingt, dass man wieder in normale, halbwegs normale Beziehungen zueinander kommt. Und darum habe ich die Politik Willy Brandts im Grunde genommen innerlich auch unterstützt und als Journalist versucht, das Beste daraus zu machen.
Wie sehr haben Sie denn über Ihre eigene Jugend nachgedacht in der Zeit? Also in der Zeit, als die Aufarbeitung auch langsam anfing, sagen wir mal nach 63 mit den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt. Also wie sehr haben Sie sich auch mit Ihrer eigenen Vergangenheit beschäftigt?
Mit meiner eigenen Vergangenheit musste ich mich vom ersten Tag nach dem Kriege beschäftigen. Das war kompliziert genug. Denn zunächst einmal ging es um die Frage, wie sichere ich die Zukunft meiner Restfamilie? Was ist mit meinem Vater, dessen Tod uns erst 46 mitgeteilt worden ist? Wovon leben wir? Wie leben wir? Wie stelle ich die Verpflegung meiner Familie sicher? Dafür war ich zuständig und ich war da sehr aktiv. Auch im Schwarzhandel habe ich versucht, das Beste daraus zu machen. Nein, also zur Eigenbewältigung meiner Vergangenheit gab es nur Zeit am Rande. Und ich kann Ihnen sagen, ich glaube, ich habe die Lehren aus meinen Erfahrungen aus den Jahren vor 1945 und aus den Jahren des direkten Teilnahme am Kriege gezogen.
Friedrich Nowotny, langjähriger WDR-Intendant, mit seinen Erinnerungen an das Jahr 1945.